ARD.
Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist es ja wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Die Menschen sind frustriert, sie sind erschöpft, sie sind müde. Und in der Ukraine ist es in der Regel für die Leute nicht überraschend, dass jetzt ein russischer Präsident nicht kommt,
sagt unsere Korrespondentin Andrea Bär. Und gemeint sind die geplanten Gespräche in Istanbul zwischen der Ukraine und Russland. Alle warten gespannt darauf, ob und wenn ja, wann sie beginnen.
Der neue Bundesaußenminister Wadefuhl ist dafür, die Ausgaben für Verteidigung massiv zu erhöhen, so wie es US-Präsident Trump fordert. Wir berichten über das Treffen der NATO-Außenminister in Antalya, wo darüber beraten wurde.
Außerdem geht es in dieser Folge um Pläne, die Ostsee besser vor Spionage und Sabotage, zum Beispiel an Unterseekabeln, zu schützen.
Und im Gazastreifen sind bei israelischen Angriffen erneut zahlreiche Palästinenser getötet worden.
Hallo, ich bin Gisela Former.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 15. Mai um 16 Uhr. Ja, es sollen die ersten direkten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sein, heute in Istanbul. Wann sollen sie denn beginnen?
Tja, das ist noch nicht ganz klar. Zuerst hieß es am Vormittag, dann am Nachmittag. In Stein gemeißelt ist das aber auch nicht. Fest steht nur, dass der russische Präsident Putin nicht dabei sein wird. Er schickt eine Delegation unter anderem mit einem seiner Berater und stellvertretenden Ministern. Dagegen ist der ukrainische Präsident Selenskyj persönlich in die Türkei gereist. Meine Kollegin Ulrike Heckmann hat mit unserer Korrespondentin Andrea Bär gesprochen und sie gefragt, wie kommt denn die Absage Putins bei den Menschen in der Ukraine an?
Also im Prinzip ist man in der Ukraine nicht überrascht, denn das Signal, das von Präsident Selenskyj ausgehen sollte und wie es im Moment aussieht auch tut, ist, wir kommen mit einer hochrangigen Delegation, da ist dabei der Außenminister, Verteidigungsminister, Geheimdienstchef und Selenskyj selbst ist hingereist. Sie sind in Ankara im Moment und einfach das Signal vor allem an die Verbündeten und auch an die USA, wir sind da, wir sind bereit, wir sind nicht das Hindernis auf dem Weg zu einem Frieden.
Was hatte sich denn Kiew von den Gesprächen erhofft?
Also erstmal dieses große Signal, das ich schon angesprochen habe. Und ansonsten geht es thematisch natürlich um eine Waffenruhe. Die vier EU-Staats- und Regierungschefs, die kürzlich in Kiew waren, unter anderem Bundeskanzler Merz, haben zusammen gesagt, wir fordern eine 30-tägige Waffenruhe. Und wenn die nicht kommt, dann gibt es Sanktionen. Die sind auch auf den Weg gebracht. Und nun hat der Bundesaußenminister, der neue Wadefuhl, der gerade auch in der Türkei ist, in Antalya, beim NATO-Außenministertreffen, hat gesagt, der Stuhl von Putin ist leer. Putin will Krieg. Man kann natürlich immer an den Verhandlungstisch zurückkehren, aber er soll jetzt erstmal kommen. Und er habe auch mit dem amerikanischen Außenminister Rubio gesprochen. Und man sei sich im Grunde einig, dass dann auch weitere Sanktionen folgen können. Also Sanktionen verschärfen, dann eine Waffenruhe und aus Sicht von Selenskyj, das hat er vorher noch erwähnt, zum Beispiel ein Gefangenenaustausch.
Kann denn heute noch, falls es überhaupt zu Verhandlungen bei der Delegation kommen sollte, irgendetwas dabei rumkommen?
Wir müssen erst mal schauen, wie sie zusammenkommen, wo sie zusammenkommen, wann sie zusammenkommen. Also das ist im Moment einfach unklar. Und manche sagen schon, wenn sie sich überhaupt an einen Tisch setzen, das hat zum Beispiel der türkische Außenminister gesagt in einer Pressekonferenz, wenn sie sich überhaupt schon an einen Tisch setzen, dann wäre das ein Erfolg, so würde er das sehen. Denn es wären dann tatsächlich die ersten direkten öffentlichen Gespräche seit 2022.
Wie sehen die Menschen in der Ukraine eigentlich die Bemühungen, Russland und die Ukraine zu direkten Friedensgesprächen an einen Tisch zu bringen?
Also sie müssen erst noch mal diese ganze Geschichte mit den USA verdauen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ist es ja wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Die Menschen sind frustriert, sie sind erschöpft, sie sind müde. Und in der Ukraine ist es in der Regel für die Leute nicht überraschend, dass jetzt ein russischer Präsident nicht kommt. Aus Sicht der ukrainischen Menschen oder vieler Menschen, natürlich sind nicht alle einer Meinung, vieler Menschen ist es so, dass die Meister der Verhandlungssimulation, die sitzen in Moskau. Das heißt, aus ihrer Sicht war sowieso klar, dass Putin nicht kommt. Das teilen sie mit mehreren Experten auch und Beobachtern. Und sie sagen, wir haben es eh nicht erwartet. Wir brauchen einfach unsere Verbündeten. Wir brauchen die EU, wir brauchen die USA. Ihr redet viel, aber handelt endlich. Unterstützt uns mehr finanziell, militärisch und politisch. Denn dass wir hier unter Druck sind, das müsste inzwischen jeder mitbekommen haben.
Andrea Bär hat es angesprochen. In der Türkei hat ja noch ein anderes wichtiges Treffen stattgefunden. Die Außenminister der NATO-Länder haben 2 Tage lang in Antalya getagt. Was stand da im Mittelpunkt?
Der Krieg in der Ukraine natürlich, aber zentral war auch die Frage, wie viel Geld jedes NATO-Land für die Verteidigung ausgeben soll. US-Präsident Trump fordert ja, dass es 5% der jeweiligen Wirtschaftsleistung sein sollten. Und unser neuer Außenminister Wadefuhl hat gesagt, dass er das im Prinzip genauso sieht. Lob kam von NATO-Generalsekretär Rütte. Mehr dazu von unserem Korrespondenten in der Türkei, Uwe Lüb.
Steigende Verteidigungsausgaben sind entscheidend für die Sicherheit. Das sagte NATO-Generalsekretär Rütte zum Abschluss des informellen Treffens der Außenminister der NATO-Staaten im türkischen Antalya. Rütte hat vorgeschlagen, bis Anfang der 2030er Jahre auf 3,5% des Bruttoinlandsproduktes zu kommen. Weitere 1,5% sollten etwa in gegebenenfalls auch militärisch nutzbare Infrastruktur investiert werden. Bundesaußenminister Wadefuhl hat sich hinter den Vorschlag gestellt. Rütte lobte insgesamt die deutsche Haltung. Die Bundesregierung nehme bei der Steigerung der Verteidigungsausgaben innerhalb der NATO eine führende Rolle ein. In Berlin hieß es, man werde über die Höhe der Verteidigungsausgaben erst nach dem NATO-Gipfel Ende Juni entscheiden. Rütte äußerte sich auch zur Ukraine. Die NATO stehe hinter den Bemühungen von US-Präsident Trump, den Krieg in der Ukraine so rasch wie möglich zu beenden. Auch werde die NATO die Ukraine weiterhin unterstützen, damit sie sich selbst verteidigen könne.
Wenn wir über Krieg berichten, geht es ja immer wieder auch um die hybride Kriegsführung Russlands gegen NATO-Staaten, zum Beispiel in der Ostsee. Dort sind ja schon Unterseekabel beschädigt worden, mutmaßlich im Auftrag Russlands. Jetzt gibt es Pläne, die Ost- und die Nordsee besser vor Sabotageakten und Spionage zu schützen. Wie sehen denn diese Pläne aus?
Also im Prinzip soll zivile Infrastruktur in Zukunft auch militärisch genutzt werden. Das bedeutet, dass die Betreiber von Offshore-Windparks in Ost- und Nordsee verpflichtet werden sollen, Radaranlagen in ihre Windräder einzubauen. Die gewonnenen Daten sollen dann Behörden oder bei Bedarf der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden, damit etwa Sabotageakte zum Beispiel an Datenkabeln im Meer verhindert oder besser aufgeklärt werden können. Das geht nach Informationen von NDR und WDR aus Plänen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hervor. Hintergrund ist natürlich, dass zuletzt immer wieder ausländische Schiffe ohne elektronisches Ortungssystem in der Ostsee unterwegs waren und die Behörden vermuten, dass die Schiffe in vielen Fällen für Sabotage eingesetzt werden.
An dieser Stelle möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, das in der Öffentlichkeit ja nicht so präsent ist. Viele Bundeswehrsoldaten, die kehren nach Einsätzen traumatisiert in ihre Heimat zurück und ringen dann um Anerkennung und Entschädigung.
Ja, Kollegen im NDR haben genau dazu recherchiert. Und es gibt hunderte traumatisierte Veteranen, die um Anerkennung und Entschädigung ringen. Da geht es zum Beispiel um posttraumatische Belastungsstörungen. Die juristischen Verfahren dauern dann oft jahrelang. Und rund 30% aller Anträge auf Anerkennung und Entschädigung lehnt die Bundeswehr ab. Wer mehr darüber erfahren möchte, dem empfehle ich den NDR-Podcast Killed in Action – Trauma Bundeswehr. Den gibt's unter anderem in der ARD-Audiothek.
Dann lass uns jetzt mal zum Krieg im Gazastreifen kommen. Es hat wieder massive israelische Luftangriffe dort gegeben.
So ist es. Mindestens 60 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Das sagen palästinensische Mediziner. Die von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörden sprechen sogar von mehr als 100 Toten. Angriffe werden aus mehreren Orten gemeldet, vor allem im Norden und Süden des Gazastreifens. Das europäische Krankenhaus in der Stadt Khan Yunis musste, so das palästinensische Gesundheitsministerium, wegen Schäden durch Angriffe vorläufig seinen Betrieb ganz einstellen. Im Westjordanland hat es außerdem einen Anschlag eines Palästinensers auf israelische Siedler gegeben. Dabei kam eine hochschwangere Israelin ums Leben. Nach Medienberichten konnte das Baby durch einen Notkaiserschnitt in einem Krankenhaus gerettet werden. Der israelische Finanzminister Smotrich hat daraufhin gefordert, die so wörtlich Terrorzentren im Westjordanland dem Erdboden gleichzumachen, so wie im Gazastreifen. Die Hamas nannte den Anschlag dagegen heldenhaft.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Gisela Former.
Aus der Nachrichtenredaktion. Vielen Dank fürs Zuhören.